Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Der Anspruch Gottes. Das ist unser erster Teil bei dem Thema Ich bin real. Gott, wie er uns in der Bibel begegnet, tritt uns gegenüber. Er ist nach biblischem Zeugnis eine objektive Wahrheit, keine subjektive. Unabhängig von uns ist er da. Unabhängig von dem persönlichen Zugang, den wir zu ihm finden oder nicht finden, beansprucht Gott Realität, Wirklichkeit, nicht nur selbst zu sein, sondern sogar auch selber zu setzen. Wir leben in einer Zeit, in der wir ganz vieles relativieren. Und deswegen ist das durchaus eine Herausforderung für uns, dass Gott uns mit diesem Anspruch entgegentritt: Ich bin real. Und ich existiere unabhängig davon, ob du das glaubst oder nicht. Es ist eine Herausforderung für uns, weil wir als Kinder des Relativismus gewohnt sind, alles anzuzweifeln, alles zu relativieren, alles zu individualisieren, selbst die Wahrheit. Und gerade in unserer Zeit sind wir so unterwegs, dass das, was Wahrheit ist, sich eigentlich komplett auflöst. Und wenn nicht jeder Mensch selber, dann hat doch zumindest jedes Grüppchen, jede Gruppierung ihre eigene Wahrheit, auf der sie beharrt. Und sei das noch so hanebüchen falsch, man kann heute drauf beharren, dass das wahr ist. Der Anspruch, den Gott an uns hat, ist auch deswegen eine Herausforderung für uns, weil es irgendwie auch gegen unseren Stolz geht. Weil unser Stolz doch sagt, naja, der Mittelpunkt des Universums, das bin im Zweifelsfall ich. Das würden wir nie so sagen. Aber wir leben so. Und doch haben wir da eine Ahnung, oder viele Menschen haben diese Ahnung, dass da mehr ist. Gott hat einen Anspruch, der uns auf ganz vielfältige Weise auch in der Bibel entgegentritt. Und jetzt seid ihr noch wach. Und da möchten wir euch gerne ein paar solcher biblischer Sätze, und man könnte viele, viele andere nehmen, mal nahe bringen. Lasst das mal an euch ran, was da gesagt wird, wo ein Stück deutlich wird, mit welchem Anspruch Gott zu uns redet, uns begegnet. Kriegen wir dazu ein bisschen Klang?
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.
Philippus sagte zu Jesus: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm: Jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.
Des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss.
Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben.
Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr.
Wenn ihr an meinem Wort festhaltet, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.
Jesus spricht: Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel.
Jesus spricht: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich beauftragt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht vor Gottes Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen.
Die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein. Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer Diener sein.
Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich.
Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden.
Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen.
Spürt ihr, was aus solchen Worten spricht? Gott sagt: Ich bin da, und es macht einen Unterschied. Nicht nur, dass ich da bin, sondern es macht einen Unterschied, wie du dich zu mir verhältst. Gott zeigt sich im Lauf der Geschichte genauso, wie er einzelne Leben prägt und verändert. Und so ist er lebendiger Gott hat einen Anspruch auf unser Leben. Jesus hat das mal so zusammengefasst. Die Königsherrschaft Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also kehrt um und vertraut auf ihn. Dieser Anspruch Gottes an uns, der sagt, an mir, an Gott, also nicht an mir per Lichtenberg, an mir entscheidet sich, ob dein Leben, ob du dein echtes Leben, wahres Leben erlangst oder ob du das Ziel verfehlst. An mir entscheidet sich die Qualität dessen, wer du bist. Und weil Gott so auf uns zukommt mit diesem Anspruch, deswegen hat die Frage nach Gott Konsequenzen. Die Frage nach Gott ist nicht eine philosophisch allgemein spekulative, gibt es so etwas wie ein höheres Wesen oder nicht? Sondern die Frage nach Gott ist die Frage, wie verhalte ich mich diesem Anspruch gegenüber, den er an mich hat? Und je nachdem, wie ich selbst diese Frage für mich beantworten kann, hat das Einfluss auf meine Wahrnehmung der Welt und der Wirklichkeit, hat das Einfluss auf meine Beziehungen zu mir selbst und zu anderen, hat das Einfluss darauf, wer ich selber bin, beziehungsweise wie ich mein Leben gestalte. Diese Gottesfrage ist, weil Gott mit einem solchen Anspruch auf uns zukommt, relevant und nicht einfach harmlos. Und an dieser Stelle einem Irrtum zu erliegen, hat Konsequenzen. Und das ist das Erste, was folgt aus diesem Satz, ich bin real, ich bin wirklich. Du und ich, wir sind herausgefordert, zu diesem Anspruch Gottes auf irgendeine Art Stellung zu beziehen. Gleichgültigkeit diesem Thema gegenüber gibt es eigentlich nicht. Wenn Gott mit einem solchen Anspruch auf uns zukommt und sich darin entscheidet, wenn wir herausgefordert sind, uns dazu zu verhalten, dann stellt sich für uns selbstverständlich die Wahrheitsfrage. Ist das denn wahr, was wir da hören? Hat das denn Relevanz, wirklich dieser Anspruch, der uns in der Bibel begegnet von Gott? Und ich habe es gerade schon gesagt, wir sind in einer Krise der Wahrheit und das hat wahrscheinlich ganz viele Ursachen. Wir kommen aus einer Kultur, aus einer Zeit, in der der Rationalismus lange das herrschende Weltbild war. Durch die Aufklärung und das, was dort vorgegangen ist. Die Aufklärung hat unseren Blick enorm erweitert auf die Wirklichkeit und hat in vielen Bereichen des Lebens, nicht nur der Wissenschaft, einen großen Segen entfaltet. Aber die Aufklärung beziehungsweise der daraus entstandene Rationalismus, das heißt das Herrschen des Verstandes, der Logik, des Mess- und Berechenbaren, hat auch seine Grenzen. Und wir befinden uns inzwischen in einer Zeit, in der wir merken, dass ein rein rationalistisches Weltbild am Ende in der Gefahr steht, unmenschlich zu werden. Wir sehen aller Orten die Grenzen dieses rationalistischen Weltbildes, wo nur Faktoren eine Rolle spielen, die sich berechnen lassen. Und vieles anderes bleibt außen vor. Und so könnte man in einem Bild sagen, der Rationalismus hilft sehr dabei, wenn man eine Brücke bauen will, dass diese Brücke so konstruiert ist, dass sie auch tragfähig ist. Aber er hilft nicht dabei, dass diese Brücke auch schön wird. Das Wahre, das Schöne, das Gute. Das sind alles Dinge, die nicht berechenbar und beweisbar so einfach sind. Und so ist es auch mit Gott. Gott ist nicht einfach berechenbar und beweisbar. Und ich zumindest kann das nicht, für keinen von uns. So überzeugend dir die Sache mit Gott darlegen, dass du am Ende sagst, ja klar, völlig logisch, diesen Gott gibt es. Aber ist er damit widerlegt? Können wir ihn vernachlässigen in der Frage, wie wir Menschen sind und Menschen betrachten, wie wir unser Leben gestalten und wie wir die Welt wahrnehmen, nur weil wir ihn nicht beweisen können? Wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht wie das Schaf verhalten, das sagt, früher glaubte ich, dass die Welt nur bis zu diesem Zaun hier geht. Aber jetzt bin ich ein aufgeklärtes Schaf. Ich weiß, die Welt geht bis zum Waldrand da hinten. Ich habe einige Leute aus der Gemeinde gefragt, woran erkennst du eigentlich in deinem Leben, dass Gott real ist, wirklich ist? Und ein paar dieser kurzen Antworten wollen wir miteinander hören.
Wenn ich im Universum einerseits die Größe und Großartigkeit des Makrokosmos mit den vielen riesigen Galaxien und andererseits den präzise funktionierenden, schönen Mikrokosmos mit viel kleineren Teilen als den Atomen bedenke, bin ich fasziniert von der Kreativität des Schöpfergottes.
Die Gemeinschaft in der christlichen Jugendgruppe hat mich berührt. Ich wurde einfach so akzeptiert, wie ich bin. Ich wurde ernst genommen.
Immer wieder bin ich fasziniert davon, wie viel Vollmacht in Jesu Worten liegt. Die Evangelisten berichten, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Er ist der Sohn Gottes.
Mich hat beeindruckt, wie Christen miteinander umgegangen sind. Das war anders, als ich es kannte.
Dass 1989-90 nach mehr als 4 Jahrzehnten der ideologischen Verhärtung und der Unversöhnlichkeit die Auflösung der Blöcke des Kalten Krieges, die friedliche Revolution in Ostdeutschland und die deutsche Wiedervereinigung möglich wurden, kann ich mir nur mit dem Wirken Gottes als Herr der Geschichte erklären.
Ich kann gar nicht richtig in Worte fassen, was für ein unbeschreibliches Glück es für mein Leben bedeutet hat, dass ich die große Schuld meines Lebens Jesus Christus geben konnte, der für meine Schuld starb und von den Toten auferstand.
Ihr merkt, das sind sehr subjektive Zeugnisse, sehr subjektive Eindrücke von Menschen, die sagen, daran erkenne ich, dass Gott wirklich ist in meinem Leben. Das kann man so sehen, aber das kann man nicht verallgemeinern für alle, dass die das genauso sehen müssten. Es gibt einen interessanten Wortwechsel während des Prozesses, der Jesus gemacht wird, im Prätorium in Jerusalem. Ein Wortwechsel zwischen Pontius Pilatus und Jesus. Pontius Pilatus prüft, ob es denn Sinn macht, Jesus zum Tode zu verurteilen. Und so fragt er ihn, bist du wirklich der König der Juden? Und Jesus antwortet, das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt, aber mein. Entschuldigung, das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Und Pilatus fragt weiter, also bist du jetzt ein König? Jesus antwortet, du sagst es. Ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. Ich bezeuge die Wahrheit. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Da fragte Pilatus ihn, ein bisschen zu hoch für dich, ne? Da fragte Pilatus ihn, was ist denn Wahrheit? Wie kann ich selbst für mich das prüfen, wenn es auf der einen Seite nicht einfach nur um Berechenbarkeit und Logik und Nachweisbarkeit und empirische Überprüfbarkeit gehen kann und auf der anderen Seite aber auch nicht nur immer nur subjektiv sein kann? Wie kann ich selbst für mich beurteilen, was Wahrheit ist? Ich möchte euch, und das ist nur ein Vorschlag, drei Kriterien vorschlagen dafür, wie ihr Wahrheit prüfen könntet. Das erste Kriterium wäre, fördert oder hindert der Glaube an Jesus meine Wahrnehmung der Wirklichkeit? Das zweite, macht der Glaube an Jesus mich menschlicher? Und das dritte, hilft mir der Glaube an Jesus zu mir selbst und Frieden zu finden? An dieser Stelle muss ich zugeben, dass das Christentum, so wie es uns durch die Geschichte begegnet und gerade in seinen institutionellen Formen, oft diesen Kriterien nicht gerecht geworden ist. Aber ich glaube, das macht sie nicht falsch. Ich möchte euch einladen, wenn ihr versucht rauszufinden, was ist für mein Leben Wahrheit, die tragfähig ist, mal drüber nachzudenken, ob diese drei Fragen nicht sinnvoll sein könnten. Auf der denkerischen Ebene sind das immer nur Hinweise auf Gott. Der Beweis, in Anführungsstrichen, der wird am Ende im Leben geführt. Der erweist sich im Vollzug des eigenen Lebens. Kurz ein paar Gedanken dazu, aber wirklich nur ganz kurz. Da könnte man natürlich zu jedem dieser Punkte eine eigene Predigt oder ein Seminar halten. Fördert oder hindert der Glaube an Jesus meine Wirklichkeitswahrnehmung? Ich finde, der Glaube an Jesus muss, wenn er denn wahr sein soll, die Wirklichkeit besser erklären, als das andere konkurrierende Systeme tun. Es geht also an dieser Stelle nicht darum, etwa den Rationalismus zu ersetzen durch irgendwas anderes, sondern die Frage, gibt es vielleicht mehr Erkenntnis noch dazu? Für mich ist an dem, was ich in der Bibel lesen kann, was mir dort begegnet, vieles hilfreich, diese Welt zu verstehen. Wie Menschen Dinge tun, die uns nüchtern betrachtet absurd vorkommen. Wie Menschen einander Leid zufügen können auf unfassbare Weise. Wie Menschen die Welt zerstören können auf unfassbare Weise. Wie Menschen andere unterdrücken und ausbeuten können, auf unfassbare Weise. Dazu begegnet mir in der Bibel etwas, wie es dazu kommen kann, was ich schlüssig finde. Es wäre an dir, das für dich zu prüfen. Zum zweiten Punkt, macht der Glaube an Jesus mich menschlicher? Ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es kann keinen Frieden mit Gott, keinen Glauben an einen Gott geben, wenn er gleichzeitig zum Leid unserer Mitmenschen führt oder dazu, dass die Schöpfung leidet. Und wenn ich frage, was hat Jesus gesagt und getan und gelehrt, und wenn ich da drin begegne, wie er Menschen, die ausgestoßen waren, die gelitten haben, die nicht mehr weiter wussten, aufgebaut und ihnen neues Leben geschenkt hat, dann spüre ich da etwas davon, dass diesem Jesus zu vertrauen mich menschlicher machen könnte. Hilft der Glaube an Jesus mir, zu mir selbst und Frieden zu finden? So viele Menschen gehen durchs Leben mit tiefsten Selbstzweifeln oder von Schuld geplagt oder von Versagensängsten oder überhaupt Ängsten jeder Art. Und immer wieder begegnet uns in der Bibel, begegnet uns in der Person Jesu der Satz und der Sinn: Fürchte dich nicht. Komm zu mir, ich habe etwas für dich, was dich hält, dir ein Fundament gibt, dich tröstet, selbst angesichts der größten Bedrohung des Lebens, selbst angesichts des Todes. So viele Menschen durch die Jahrtausende hindurch haben in Jesus Frieden gefunden und erzählen davon, sind zu sich selbst gekommen, haben Lebenslügen ihrer Zeit überwinden können, haben im Leben mit diesem Gott Sinn gefunden und Erfüllung. Ich möchte dir Mut machen, auf deiner Suche nach Wahrheit, egal an welcher Stelle, nicht nur wenn es um Fragen des Glaubens geht, diese drei Fragen mitzunehmen. Der dritte Teil wird ganz kurz. Wie begegne ich Gott? Der Lackmustest für das, was wahr ist, ist am Ende, davon bin ich überzeugt, bewährt sich eine Wahrheit dann, wenn das Leben in Gefahr ist. Bewährt sie sich in den Krisen, bewährt sie sich in der Schwäche, bewährt sie sich im Angefochtensein, bewährt sie sich da, wo ich nicht mehr weiter weiß, bewährt sie sich da, wo ich gescheitert bin, bewährt sie sich da, wo ich der scheinbar unbesiegbaren Macht des Todes gegenüberstehe. Und was bewährt sich da? Das, wovon das Lied gerade handelt. Echte Liebe. Albert Einstein hat mal gesagt, und er stand der Bibel an vielen Stellen eher kritisch gegenüber, aber das hat er gesagt über Jesus: Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesus Christus. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Wie begegne ich Gott in der Person Jesu? Das ist die biblische Antwort darauf. Und das ist die Antwort, die viele Menschen hier geben könnten: Da bin ich Gott begegnet. Das ist die Antwort, warum es das Christentum, den christlichen Glauben, trotz all seiner eigentlich unfassbar schwierig zu glaubenden Inhalte bis heute gibt, so lebendig und kraftvoll. Das ist Jesus. Und die Liebe, die uns in ihm begegnet. Eine Liebe, die vor dem eigenen Vergehen nicht Halt macht. Damit die und der, der geliebt ist, leben kann. Davon bin ich überzeugt, eine tiefere, eine wahrere Wahrheit und wirklichere Realität als diese Liebe Jesu am Kreuz, die gibt es nicht. Wie findet man die? Wie kann das zur Größe im eigenen Leben werden? Jesus hat dazu mal die berühmten Sätze gesagt, aber sie gehören in diesen Zusammenhang. Bittet, dann wird es euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgemacht. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Hier geht es nicht um Wunscherfüllung für unser Leben, sondern um die Suche nach dem lebendigen, wirklichen, realen Gott. Und diese Zusage gibt er, und dafür ist er verantwortlich, die Zusage einzuhalten, dass wenn wir ernsthaft suchen und fragen und bitten und anklopfen bei ihm, wirklich ernsthaft, was wir dann finden. Dazu ist jede und jeder von uns eingeladen. Und manchmal geht das mit einem ganz einfachen Gebet. Wir haben das beim letzten Elfer schon mal gesehen, dieses Gebet. Jesus, danke, dass du mich liebst und mich einlädst, mit dir zu leben. Ich möchte dir vertrauen. Vertrauen, das ist es, was Glauben heißt. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Für mich gestorben bist. Danke, dass du mir vergibst und mich annimmst, so wie ich bin. Danke, dass du den Tod besiegt hast und dass du lebst. Mit dir will ich leben. Wir gehören zusammen. Das ist Gottes Anspruch an uns, dass wir mit ihm leben und so das Leben finden. Aber es ist nicht nur sein Anspruch, es ist gleichzeitig das Geschenk, das er für uns hat. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Amen.